Liebe Gemeinde, Religion ist wieder gefragt in unserer Gesellschaft. Ja, ich bin religiös. Dieser Satz geht vielen Zeitgenossen verhältnismäßig leicht über die Lippen. Erst vor wenigen Tagen zeichnete eine große deutsche Tageszeitung folgendes Stimmungsbild. Da hieß es: Kirchliches liegt wieder im Trend. Sakrales erobert Mode, Musik und Kunst. Nach den wilden 70ern und den kalten 80er Jahren inspiriert ein heiliger Zeitgeist die 90er. Sensible Künstler empfinden eine neue Sehnsucht nach Frömmigkeit. Sie verdichten in Mode und Musik zum Trend, was es in katholischen Ländern und im gläubigen Amerika schon seit Jahrzehnten gibt. Einen humorvollen und ungezwungenen Umgang mit der Religion. Humorvoll und ungezwungen. In der totalen Konsumgesellschaft ist auch Religion zu einem Konsumartikel geworden. Sie liegt im Trend, sie darf nur nicht zu ernst werden. Humorvoll und unbeschwert. Und da wundert es nicht, dass ein Prediger wie Billy Graham etwa und unsere große Aktion Pro Christ 93 in der Presse sehr zwiespältige Echos ausgelöst hat. Es liegt mittlerweile eine riesige Dokumentation vor, in der alle Presseberichte gesammelt sind. Wäre sie nicht so schwer gewesen, hätte ich sie hier mal mit hochgeschleppt und Ihnen gezeigt. Da gibt es sehr viel Jubel um Billy Graham, manche verreißen ihn völlig. Und bei den Kritikern taucht immer wieder eine Anmerkung auf, nämlich sie werfen dem Billy Graham vor, er habe gedroht. So schrieb das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt in seinem Resümee zu Pro Christ 93, drohen macht immer Eindruck. Und dann sagten sie, Billy Graham habe gepredigt, als sei die Zeit angehalten worden. Noch immer dieselben Töne, der Mensch ein Todeskandidat, der wegen der Verletzung der Gebote Gottes die Todesstrafe verdient habe. Zwar rast Billy Graham heute nicht mehr, aber er bleibt seiner Methode treu. Und noch immer ist er der Gefangene seiner eigenen Drohbotschaft. Noch immer ist er hinter den Seelen her, als sei für jeden Bekehrten ein Kopfgeld ausgesetzt. Er rotiert verbal wie ein Hamster im Rad, fängt Seelen und lässt gefangene Seelen zurück. Soweit das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt. Ich frage mich, was das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt wohl über den Propheten Jona geschrieben hätte und schon gar über das dritte Kapitel, an das wir uns heute Morgen heranwagen wollen. Hier passt nur eine Überschrift, nämlich 5:12. In Ninive, auch in Osnabrück. Und damit Sie alle den Einstieg finden, auch diejenigen, die im Urlaub waren, fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, was in den beiden Kapiteln vorher passiert ist. Der Prophet Jona lebte im 8. Jahrhundert vor Christus und bekam einen klaren Auftrag von Gott. Geh nach Ninive. Ninive war eine große Stadt in Assyrien, am Ostufer des Tigris gelegen. Das ist heute das Gebiet des Irak. Und dort soll Jona nun predigen und die Leute warnen. Dem Propheten wird die Sache zu heiß. Er hat Angst, sich die Finger dabei zu verbrennen und den Mund. Und so flüchtet er nun genau in die entgegengesetzte Richtung, nämlich westwärts. Mit einem Fährschiff versucht Jona nach Spanien zu entkommen, aber sein Fluchtversuch, wir haben das gesehen, missliegt. Seine Reise endet vorerst im Bauch dieses riesigen Fisches. Möglicherweise war es ein Schwertwal oder ein Pottwal. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass das auch naturwissenschaftlich sehr gut denkbar sei. Und in diesem Gefängnis, lebendig begraben, kann Jona sich nun nicht mehr bewegen. Und da bewegt Gott sein Herz. Dort in jener dunklen Höhle, wo er nicht mehr flüchten kann, da stellt ihn Gott zur Rede. Und manche erfahrene Christen haben das gesagt, manchmal, da musste Gott uns jeden äußeren Bewegungsspielraum gewissermaßen abschneiden. Manchmal muss Gott so weit gehen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, damit ich endlich stillhalte und er mein Herz bewegen kann. Und hier am Nullpunkt, in der Finsternis, da gibt Jona zu, dass er am Ende ist. Da ist er bereit, seine Hände aufzumachen und Gottes Vergebung und Gottes Hilfe wieder anzunehmen. Und dadurch kommt er dann richtig in Bewegung, nämlich in die Richtung, in die Gott ihn haben will. Jona kriegt seine zweite Chance und er nutzt sie. Er macht sich jetzt auf nach Osten, auf in die Metropole, um diesen Heiden doch noch Gottes Botschaft auszurichten. Ich kann mir vorstellen, dem Jona haben die Knie ziemlich geschlottert. Nicht nur wegen der weiten Reise, circa 1000 Kilometer, sondern wohl auch aus Angst. Was werden die denn sagen, wenn ich mit dieser Botschaft da ankomme in Ninive? Was werden die mit mir, dem Boten, wohl machen? Aber jetzt gibt es kein Halten mehr. Dazu hat Jona zu viel erlebt mit Gott. Jetzt startet er durch und so startet Gott seine Großoffensive auf diese Stadt Ninive. Nicht um sie zu zerstören, nicht um sie kaputt zu machen, sondern um ihr eine letzte Chance zu geben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und auch das wäre eine passende Überschrift für dieses dritte Kapitel. Bitte schauen Sie mit rein. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Da steht wörtlich, und zu Gott rufen mit aller Kraft. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Eine dramatische Bewegung. Wie kam es dazu? Wie geht Jona vor? Was hat Gott eigentlich gesagt? Was war denn bitte schön so umwerfend an dieser Botschaft? Erstens, Gott warnt die Ungläubigen. Gott warnt die Ungläubigen. Und wir sehen, wie der Journalist vom Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt seine Stirn runzelt und die Feder spitzt und sagt, Drohen macht immer Eindruck. Und wir hören, wie so mancher Psychologe beim Jona gleich so eine gewisse zwanghafte Veranlagung entdeckt und sagt, naja, der ist so ein bisschen verkniffen, der muss wohl so predigen. Und ich erinnere mich daran, als ich in Tübingen studiert habe, wie ein damals bekannter Evangelist einen Vortrag hielt vor den Studenten, schärfte, drohen Sie nie mit dem Evangelium, drohen Sie nie mit dem Evangelium. Und ich habe mir das notiert und gehofft, dass es noch eine Aussprache geben würde nach dem Vortrag. Wie ist das hier mit Jona? Nun, man kann sagen, gut, das ist das Alte Testament. Aber es ist immerhin derselbe Gott, der hier redet. Vers 2, es ist ja nicht Jonas Privatmeinung. Vers 2, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Gott redet Klartext. Und ein Prediger kann sich seine Botschaft nicht aussuchen, sonst wird er zum Schwätzer. Sonst drischt er nur noch leeres Stroh und Gott zieht sich irgendwann mal von den Worten dieses Predigers zurück. Das will Jona nicht. Er will Gottes Botschaft wortgetreu überbringen. Und so nimmt er Kurs nach Ninive. Und er kommt in die Randbezirke dieses großen Gebiets hinein. Ich stelle mir vor, es wird ihm wahrscheinlich erst da in vollem Umfang bewusst geworden sein, wie riesig die Stadt wirklich war. Vers 3, da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Für eine Tagereise setzte man etwa 35 Kilometer an. Also es geht hier um ein Gebiet von circa 100 Kilometern. Die Stadt lag am Ostufer des Tigris und man hat durch Ausgrabungen herausgefunden, dass zu Ninive damals noch eine ganze Kette von Siedlungen, von umliegenden kleineren Städten und Dörfern gehörte, die in etwa diesen Umfang von 100 Kilometer ausgemacht haben. 3 Tagereisen. Nur damit Sie sich das mal vorstellen können, die Hauptstadt selbst hatte 2 Stadtmauern. Die innere dieser Stadtmauern war 15 Meter breit, 30 Meter hoch etwa, also eine richtige Festung. Und da kommt Jona nun an. Es muss Eindruck auf ihn gemacht haben, aber interessant, Jona beginnt seine Predigt anscheinend nicht irgendwo am Rande der Stadt, so nach dem Motto erstmal vorsichtig anfangen, sondern er geht hinein, zumindest 1 Tagereise weit, Vers 4, und als Jona anfing in die Stadt hineinzugehen und 1 Tagereise weit gekommen war, predigte er. Hier schlug er erstmal seine Zelte auf. Wahrscheinlich hat er sich einen belebten Ort gesucht. Hier in Osnabrück wäre er vielleicht in die Fußgängerzone gegangen oder hätte sich auf den großen Platz zwischen Rathaus und Standesamt und Einwohnermeldeamt gestellt und dort angefangen. Und was sagt er? Die ganze Verkündigung von Jona ist zusammengefasst in einem Spitzensatz in Vers 4. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Jona tritt nicht auf als diplomatischer Prophet oder als prophetischer Diplomat. Er frisiert die Wahrheit Gottes nicht. Er verschönert sie nicht, er schleift sie nicht ab, er schminkt sie nicht etwas ansehnlicher aus, sondern er ist Gottes Bote. Und er sagt das so deutlich, damit jeder umkehren kann. Gott warnt die Ungläubigen. Und wenn Sie sich mal das Neue Testament vornehmen, dann werden Sie sehen, das geht noch weiter. Keiner hat so leidenschaftlich gewarnt wie Jesus. Keiner. Wenn Sie sich nur ansehen, den Vers in Markus 10, Vers 15, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ist doch eine Warnung. Wer sich dem lebendigen Gott nicht vertrauensvoll öffnet, der wird sein Reich verpassen. Es kommt noch schlimmer. Da nimmt Jesus Bezug in Lukas 13 auf ein schlimmes Unglück, von dem alle Leute wussten. Und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott, dann werdet ihr genauso umkommen. Das wäre so, als wenn Jesus heute sagen würde, ihr wisst, was in Tschernobyl beim Reaktorunglück passiert ist. Und wenn ihr nicht umkehrt und euch zu mir wendet und mir gehorsam werdet, dann werdet ihr so umkommen wie die Leute damals in Tschernobyl. Das sagt Jesus. Oder er sagt an einer anderen Stelle mal, wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Markus 9, Vers 42. Oder in Johannes 15. Da vergleicht er die Menschen mit Reben, die an ihm, dem Weinstock, fest angebunden sind. Und er sagt, wer nicht in mir bleibt, also in einer persönlichen Lebensverbindung zu mir, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Oder denken Sie nur an diesen berühmten Taufvers in Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, und dann muss man ergänzen, Klammer auf, selbst wenn er getauft sein sollte, Klammer zu, der wird verdammt werden. Der wird in der ewigen Verdammnis enden. Keiner hat so leidenschaftlich gewarnt wie Jesus. Gott warnt die Ungläubigen. Ob eine Warnung gut ist oder moralisch verwerflich, das hängt doch immer davon ab, ob es einen Grund gibt. Ob es eine Gefahr gibt, vor der gewarnt werden muss. Ich will das an einem ganz einfachen Fall deutlich machen. Stellen Sie sich vor, in einem voll besetzten Theater, in dem alles in Ordnung ist, schreit plötzlich jemand los, Feuer! Dann ist das gesetzeswidrig, menschenverachtend und grausam. Aber stellen Sie sich vor, in einem voll besetzten Theater fängt es an zu brennen und jemand sieht das und er schreit nicht Feuer, dann ist das noch viel grausamer, weil es das Leben dieser Menschen riskiert, die dort sitzen und nichts ahnen von dem Unglück, das sich zusammenbraut. Jona hat Feuer geschrien. Jona hat nicht gekniffen. Und das war Ninives Chance. Nun konnten sie sich drauf einstellen. Nun wussten sie, Gottes Countdown läuft. Noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Wir müssen was tun. Es sind noch 40 Tage. Und nun lohnt es sich, dieses Wort, was da steht, noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Untergehen. Derselbe Ausdruck wird in der Bibel verwendet für den Bergbau. Wenn man das Erdreich aufwühlt und am Bodenschätze rankommen will, Ninive wird umgepflügt werden. Das ist die eine Bedeutung. Aber dieses Wort steht auch im dritten Buch Mose. Da wird beschrieben, wie Aussätzige, die eine kranke Haut hatten, langsam wieder gesund werden. Die gesunde Haut, die kranke Haut wird verwandelt in gesunde Haut. Da steht das gleiche Wort. Und wieder an einer anderen Stelle steht dieses Wort für Untergehen, wo Freude neu auflebt, wo Schmerz in Freude verwandelt wird. Und so sehen wir, dass schon in dieser Botschaft Ninive wird umgepflügt werden. Ninive wird untergehen. Auch dieser Hoffnungsschimmer mitschwingt, die kranke Haut soll wieder gesund werden, der Schmerz soll verwandelt werden in Freude, Ninive soll umgewandelt werden, das steckt dahinter. Die Niniviten werden das hebräische Wort nicht gekannt haben, aber Gott hat das gesagt und für Gott ist das schon in der Perspektive. Wo Gott sein Gericht ankündigt, liebe Gemeinde, da tut er es nie, um uns fertig zu machen. Sondern in Gottes Gerichtsbotschaft steckt immer auch der Ruf zur Umkehr. Die Geschichte der Stadt Ninive beweist, dass Gottes Drohbotschaft zur Frohbotschaft werden kann. Und nur wer die Drohbotschaft ernst nimmt, wird die Frohbotschaft begreifen. Ninive bekommt seine Chance. Gott warnt die Ungläubigen. Und nun das Zweite, Ninive wählt die Umkehr. Ninive wählt die Umkehr. Sie haben das Ergebnis in Vers 5. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Das ist das größte Wunder der ganzen Jona-Geschichte. Nicht der Fisch, sondern die Tatsache, dass ganz Ninive die Gnadenfrist nutzt. Es war für die Leute bestimmt eine Hilfe, dass in den Jahren vorher außergewöhnliche Dinge passiert waren. 765 vor Christus und noch 759 vor Christus, in dem Jahr, in dem Jona dort wahrscheinlich predigte. Da wurde Ninive erschüttert durch schwere Plagen. Und dazwischen im Jahr 763 vor Christus gab es eine riesige Sonnenfinsternis. Und die Leute werden irgendwie aufgewühlt gewesen sein. Die waren nachdenklich gemacht. Der Boden war bereitet. Und dann kommt diese Botschaft Gottes da hinein. Eine ganze Region wird umgewandelt. So wie im letzten Jahrhundert weite Teile Norddeutschlands umgewandelt wurden durch den Prediger Ludwig Harms, geboren in Walsrode. Da passierte es auch, dass viele Menschen zum Glauben fanden, dass ganze Landstriche ergriffen worden sind vom Evangelium, dass sich Hausbibelkreise in Dörfern bildeten, in denen vorher kaum jemand mal das Gesangbuch in die Hand genommen hatte. Und ein Kollege aus Norddeutschland hat mir mal gesagt, du kannst noch heute merken, bis zu welcher Grenze die Erweckungsbewegung damals vorgestoßen ist. Da sieht man manchmal richtig den Unterschied zwischen zwei Dörfern. Vielleicht lag ein Fluss dazwischen. In das eine Dorf ist sie noch gekommen, die Bewegung, und in das andere nicht. Und man merkt den Unterschied. Ninive wählt die Umkehr. Ninive wird ergriffen. Und für Ninive war die Zeitgrenze eine Hilfe. Jona sagt nicht, ach, irgendwann möglicherweise mal wird Gottes Gericht kommen. 40 Tage. 39, 38, 37, sie konnten mitzählen. Ohne Gottes Countdown, ohne den Zeitdruck, wäre wahrscheinlich die ganze Jona-Aktion im Sande verlaufen. Und vielleicht ist das unser Problem, dass wir nicht so genau wissen, wie lang unsere Gnadenfrist dauert. Und wie schnell lassen wir uns dazu verleiten, diese Umkehr aufzuschieben, weil es alles so fern ist und irgendwo im Nebel liegt. Aber auch wir haben eine Grenze. Die eine Grenze ist die natürliche Grenze unseres Todes, von dem wir nicht wissen, wann er kommt. Auch unsere Zeit ist begrenzt. Und es gibt auch eine andere Frist, nämlich das kann passieren, dass Gott irgendwann mal aufhört, uns persönlich zu rufen. Wenn ich mich beständig gegen ihn sperre, wenn ich immer wieder merke, Gott ruft mich in ein ganz enges Verhältnis zu sich hinein und immer wieder blocke und immer wieder auf Distanz bleibe und immer wieder sage, jetzt noch nicht, dann kann es passieren, dann kann der Zeitpunkt kommen, wo Gott mir meinen Willen lässt, wo Gott mich laufen lässt. Auch für uns gibt es eine Frist. Martin Luther hat Gottes Botschaft verglichen mit einem Platzregen. Und er hat gesagt, solange der Platzregen da ist und vom Himmel fällt, da muss man die Gefäße aufstellen und das Wasser sammeln. Und wehe dem, dessen Gefäße leer sind, wenn der Platzregen vorbeizieht. Ninive nutzt den Platzregen. Diese Verse hier beschreiben eine große Bußbewegung. Vers 5, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und in den Versen 6 bis 9 wird dann berichtet, wie es dazu kam. Es beginnt in diesem Falle beim Herrscher. Der Herrscher von Ninive wird getroffen. Die assyrischen Herrscher hielten sich öfter in ihrer Residenz in Ninive auf. Und der hört Jonas Predigt. Und ich bitte Sie, der hätte auch ganz anders reagieren können. Der hätte sagen können, tja, Jona, du taugst zum Hofnarren. Was redest du hier? Diese Stadt hat eine so lange Tradition, 40 Tage. Mach dich nicht lächerlich. Der hätte Jona auch einen Kopf kürzer machen können und sagen, was will dieser hergelaufene hebräische Prophet hier bei uns in Assyrien? Weg mit ihm. Das größte Wunder steht hier in Vers 6. Und als das vor den König kam, wörtlich, als das den König berührte, da stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Jona wird noch mehr mit diesem König geredet haben. Das Ergebnis ist klar. Gegen alle menschliche Wahrscheinlichkeit glaubt dieser assyrische Herrscher dem hebräischen Propheten. Und er spürt, hinter dem mutigen Jona, da steckt keine fixe Idee, sondern da steht der wahre, der lebendige Gott. Und was wäre das, wenn jemand das hier merkt, hinter der Predigt, da stehen nicht die Gedanken eines Pastors, sondern dahinter steht der lebendige Gott. Und dieser König, der spürt, dass seine landeseigenen Götter bis hin zur Göttin Ishtar nur selbstgebaute Statisten waren. Und vielleicht werden ihm in diesem Augenblick auch die Augen geöffnet über den maroden Zustand seines eigenen Staates. Trunksucht, pervertierte Sexualität, brutaler Umgang mit Kriegsgefangenen, ein Götzenkult, der vermischt war mit Prostitution. Die Göttin Ishtar galt als die Göttin der Liebe. Und folglich wurde Prostitution auch am Tempel von Priesterinnen angeboten und als Gottesdienst betrieben und so weiter und so weiter. Und all diese äußeren Erscheinungen nur ein Symptom, nur ein Zeichen dessen, was in diesen Menschen vorging. Innen war es kaputt, waren sie meilenweit entfernt von dem lebendigen Gott. Wir wissen nicht, was Jona und der Herrscher im Einzelnen miteinander beredet haben, aber wir sehen das Ergebnis. Ninive wählt die Umkehr. Und was hier geschieht, das ist ein Beispiel, eine Fallstudie dafür, wie Umkehr auszusehen hat. Umkehr, die nicht nur in unserem Herzen und nicht nur in unserem Denken stecken bleibt, sondern Umkehr, die praktisch sichtbar wird. Ninives Herrscher steigt von seinem Thron herab. Er zieht den Königsmantel aus und kleidet sich in alten Sackstoff zum äußeren Zeichen seiner Buße. Und er erlässt ein Dekret, dass das ganze Volk nun fasten soll und sie sollen zu dem lebendigen Gott schreien und sie sollen sich in Sack und Asche hüllen und sie sollen betteln, dass doch das Urteil nochmal abgebogen wird. Und nun könnte man die Nase rümpfen und sagen, das sind alles nur Äußerlichkeiten, die Säcke, in die sie sich kleiden und dass sie da auf das Essen verzichten und sogar ihre Tiere mit dran glauben müssen. Aber sehen Sie bitte genau hin, diese äußeren Dinge, die sind der Schatten dessen, was innerlich in denen passiert. Wenn ein Mensch anfängt, nach Gottes Willen zu leben, dann muss das auch nach außen hin erkennbar werden. Dann werden es die anderen merken, wenn einer Christ wird. Dann dringt das irgendwie durch die Poren nach außen. Auch in Ninive bleiben sie ja nicht bei der äußeren Form stehen. Hier steht, sie beteten mit aller Kraft zu Gott. Und in Vers 8 am Ende die härteste Sache. Da sagt er, und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Das ist der wundeste Punkt. Der neue Weg mit Gott bedeutet, dass sie sich abkehren müssen von ihren alten Wegen ohne Gott und vom Frevel ihrer Hände. Ninive wählt die Umkehr. Und das hat Auswirkungen, wenn wir das tun, wenn wir das ihnen gleich tun, auch auf unseren Lebensstil. Und so lautet auch das Resümee in Vers 10, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Die sind nicht begnadigt worden, weil sie so gute Werke getan haben. Aber diese Taten, das, was nach außen drang, das war die logische Konsequenz ihres echten Glaubens. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wollen wir das? Oder bleibt die Bekehrung in unseren Herzen stecken? Ich möchte diese Frage besonders auch nochmal an diejenigen richten, die sagen, sie haben sich zu Jesus bekehrt. Wie hat sich das praktisch ausgewirkt in Ihrem Leben? Hat es da eine Veränderung gegeben? In Ihrem Umgang mit der Bibel? In Ihrem Verhältnis zur Gemeinde? In Ihrem Verhalten am Arbeitsplatz oder in der Schule? Das muss ja nicht alles gleich perfekt sein, aber sind da Veränderungen erkennbar? Jesus verlangt von uns nicht, dass wir ohne Sünde und ohne Fehler sind. Aber er verlangt, dass wir uns bemühen, ihm zu gehorchen. Das verlangt er. Und er verlangt, dass es uns ein Anliegen ist, ihm zu dienen. Das verlangt er. So wie jener Cowboy aus dem letzten Jahrhundert, der hatte sich bekehrt, schloss sich einer Gemeinde dort an. Es kann in Texas gewesen sein. Und schräg gegenüber von der Gemeinde lag seine Stammkneipe, der Saloon. Und nun geht der Wirt der Stammkneipe am Sonntagmorgen spazieren und sieht das Pferd des Cowboys, das ihm vertraut war, angebunden dort vor der Kirche. Und er sagte so, den werde ich mir mal vorknöpfen. Er wartet, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Der Cowboy kommt raus, will auf sein Pferd springen und der Wirt fragt ihn, sag mal, du hast wohl die Pfähle verwechselt. Früher hast du dein Pferd am Sonntag immer vor meinem Saloon angebunden, an diesem Pfahl. Und jetzt steht es hier vor der Kirche. Bist du noch ganz dicht? Und der Cowboy antwortete ihm, du, ich habe die Pfähle nicht verwechselt, sondern ich habe die Pfähle gewechselt. Früher war mein Platz am Sonntag in der Kneipe und jetzt ist mein Platz am Sonntag in der Kirche. Denn ich gehöre zu Jesus und das ist gut so und das hat mein Leben ganz schön umgekrempelt. Auch Ninive macht ernst. Gut, wir wissen nicht, wie viele von denen in der Masse nur mitgeschwommen sind. Das wissen wir nicht. Gott allein weiß, wer mit dem Herzen dabei ist, in Ninive und in Osnabrück. Und Gott wird am Ende jeden Einzelnen richten, ob er nun in Ninive gelebt hat oder in Niedersachsen. Aber ein Prinzip wird deutlich an Ninive. Echte Umkehr bewegt Gottes Herz. Ninive wählt die Umkehr. Und am Ende steht das Ergebnis, Gott wendet das Unglück. Das ist das Ergebnis in Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel. Das heißt wörtlich, es tat ihm leid. Dieses Übel, das Ninive eigentlich verdient hatte. Gott hält seinen Beschluss, diese Stadt zu vernichten, nicht plötzlich für verkehrt. Aber durch Ninives Umkehr ist eine neue Situation eingetreten. Und Gott in seiner Barmherzigkeit will diese neue Situation mit berücksichtigen. Gott wendet das Unglück. Gott hat ein Herz, ein weites Herz. Aber er lässt nicht fünfe gerade sein. Gott sieht nicht durch die Finger. Gott macht keine halben Sachen. Und es ist nicht immer mit einem Happy End ausgegangen wie in Ninive. Denken Sie an die Zeitgenossen von Noah. Die sind nicht umgekehrt und sie kamen um in der großen Flut. Denken Sie an die Einwohner der beiden Städte Sodom und Gomorra. Die haben sich nicht warnen lassen und sie sind elend zugrunde gegangen. In Ninive gibt es ein Happy End, weil Ninive umkehrt. Gott ist berechenbar. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Das hat er bewiesen an Jona erstmal. Das hat er dann bewiesen an den Heiden in Ninive. Und das beweist Gott Woche für Woche dadurch, dass Menschen, die vorher nichts von ihm wissen wollten, umkehren und angenommen werden. Und was wir uns heute Morgen fragen lassen müssen, ist doch dieses: Hab ich dieses neue Leben schon? Und wenn ich es habe, wie wirkt sich das aus in meinem Alltag? Kann man da etwas davon merken, dass dieser Jesus mein Herr ist? Und die andere Frage, wenn ich es noch nicht habe, dieses neue Leben, will ich's? Will ich umkehren zu Jesus? Oder will ich bleiben, wo ich bin, nämlich bei meinem alten Leben, das ich selber bestimmen kann? Ninives Chance ist unsere Chance. Als es 11:55 war, sind sie umgekehrt, weil sie sich warnen ließen. Sie sind noch einmal davongekommen. 11:55, wie spät ist es bei Ihnen? Der Liedermacher Manfred Siebald, mit dem schließe ich jetzt, beschreibt einen Mann. Immer wenn der in Not kam, sah er darin eine Warnung Gottes. Und er sagte, Gott, wenn du mich da rausbringst, dann wird sich was ändern. Und sobald die Not vorbei war, spielte Gott wieder die übliche Nebenrolle in seinem Leben. Und in der letzten Strophe dieses Liedes erinnert Siebald nun den Mann und sagt, hast du nicht damals gehandelt mit Gott? Ihm alles versprochen aus Liebe zum Leben, er schenkte dir all die Jahre dazu, doch du hast ihm kaum eine Stunde gegeben. Ist es noch immer vielleicht nicht zu spät, nun endlich nach Jahren dein Wort ihm zu halten und ihm dein Leben so anzuvertrauen, dass er es zurechtbringen kann und gestalten, du wärst davongekommen und endlich angekommen, in Gottes Hand genommen und neu gemacht, bliebst nicht nur ungeschoren und letztlich doch verloren. Du würdest neu geboren und heimgebracht. Amen.